Kirche im Dorf.
Der Podcast der Pfarrei Liebfrauen Bochum.
Hallo Berthold.
Hallo Holger, schön, dass du wieder dabei bist.
Ja, ich freue mich auch. Wir haben ja...
Wie immer Dorfklatsch.
Genau, Dorfklatsch und dann einen thematischen Teil.
Nämlich Jesus gestorben für unsere Sünden mit einem Fragezeichen dahinter.
Ja, wir schauen ein bisschen auf den Karfreitag und all das, was man damit in Verbindung bringt.
Und natürlich gibt es zum Schluss wieder einen Witz. Diesmal spielt auch ein Priester eine Rolle. Kommen wir zum Dorfklatsch?
Ja, kommen wir zum Dorfklatsch.
Wo ist eigentlich der Pastoralbrief? Ist der mal wieder erschienen, Holger? Leute, könnt ihr jetzt nicht sehen, Holger lacht sich kaputt. Er hat sein Mikro abgestellt.
Ich habe versucht, das Thema zu vermeiden, aber okay. Der Berthold hat sich davon nicht abbringen
lassen. Nee, also das war ja gar keine Nachricht. Ne? Wenn nichts passiert, gibt es auch keine Nachricht. Wohin entwickelt sich denn jetzt unser Podcast Kirche im Dorf? Du gehst nach Wattenscheid, haben wir ausführlich darüber berichtet. Was bedeutet das wohl vielleicht für unseren Podcast?
Ja, wir wissen es noch nicht so ganz genau. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber wir haben überlegt, ob man das Ganze nicht ein bisschen ausweiten könnte.
Also aus dem Dorf quasi die Stadt Bochum machen?
Genau.
Inklusive Wattenscheid?
Ja, Step by Step.
Step by Step. Erst die Propstei und so weiter, ne?
Genau. Also, dass man vielleicht mit anderen kooperieren könnte. Und so ein Podcast muss man ja auch dann wahrscheinlich nicht an jedem Ort machen, sondern einer für Bochum würde reichen.
Ich denke, und unser Thema ist ja wahrscheinlich für alle irgendwie interessant oder nicht interessant. Das liegt aber nicht an den Orten, wo sie gerade sind. Und wenn man dann Dorfklatsch macht, müssen wir sagen, Bochum ist ja auch nicht viel mehr als ein Dorf, ne?
Und Wattenscheid ja auch nicht.
Nö, weiß Gott nicht. Nee, das nicht. Ja, da gucken wir mal. Wir sprechen auch mal mit anderen und halten euch einfach auf dem Laufenden.
Ja, jetzt nähert sich langsam schon wieder die Karwoche und es wird wie immer drei unterschiedliche Triduumfeiern geben in der Pfarrei Liebfrauen. Es gibt ein traditionelles Triduum in Bochum-Gerte in St. Elisabeth.
Also für alle die weniger gebildet sind als Holger, und das ist die Mehrheit der Bevölkerung, Triduum ist Gründonnerstag, Karfreitag und Osternacht. Ja. Ne? Ja, ist so. Also du hast gerade gesagt, klassisch in Gerte, St. Elisabeth.
Ja.
Und dann haben wir noch das experimentelle Format.
Ja, experimentelle, kreative Format in Liebfrauen, hier in Altenbochum.
Und die Messen für Familien.
Und Schwerpunkt auf Kinder auch, ne? Marien in Langendreher.
Und das Besondere bei dem Schwerpunkt Familien Kinder ist, dass die schon Palmsonntag anfangen, also eine Woche vor Ostern, ja. Am 29.03.
Die experimentellen Leute auch.
Oh.
Ja. Und ich bin eigentlich sicher, in Elisabeth wird es auch einen Palmsonntag geben.
Also findet alle, ehrlich gesagt, findet alles am Palmsonntag statt, merke ich gerade.
Ja.
Okay, was haben wir sonst noch? Christlich Leben mittendrin geht weiter.
Ja, die Stadtkirche naht sich ja. Das wird wahrscheinlich irgendwie in 2028 kommen. Aber es gibt so eine weitere Wegmarke, dass wir jetzt in den sogenannten Hauptprozess einsteigen werden mit allen Pfarreien in Bochum und Wattenscheid.
Was auch immer das bedeutet.
Ja, das weiß man wirklich noch nicht so genau, aber es beginnt eben schon eine zweitgrößeren Zusammenwachsens, ne? Und der Ausgestaltung ja, der Orte, die eben bleiben, glaube ich.
Ja, und die meisten von euch werden das noch gar nicht bemerkt haben, irgendwie im realen Leben, aber die Leute, die irgendwo in Gremien sind, die haben da schon so einiges von mitgekriegt und da wird es auch, oder ist es schon interessant gewesen, allein wenn man schon mitkriegt, wie unterschiedlich wir in Bochum und Wattenscheid ja im Augenblick uns entwickelt haben. Es gibt noch viele Kirchen, die noch die klassischen Gemeinden darstellen und es gibt auch im Grunde wie in Liebfrauen hier, Altenbochum, Werne, Hapen, ihr kennt das alles, also bis nach Langendreher, wo wir ja nur noch die 3a-Standort haben.
Ja.
Die Unterschiedlichkeit haben wir schon festgestellt. Das wird ziemlich interessant, aber auch ein bisschen schwierig.
Ja, wobei ich fand, das war ein guter Austausch mit allen auf Stadtebene. Und also ich war schon beeindruckt, vor allen Dingen auch, was so von ehrenamtlicher Seite kam, an Vorschlägen und Verbesserungen für diesen Prozess.
Ja, am interessantesten für mich ist, dass jetzt angefangen wird, auch an die Gruppen unten zu denken, also an die Gruppen rund um die Kirchen rum, in den Quartieren etc. Die haben bisher sonst noch keine Rolle gespielt, Aber jetzt fängt man an die zu denken und werden sogar so steile Thesen aufgestellt, dass wir von unten nach oben denken müssen, sozusagen bottom-up und nicht top-down, um mal was ganz Modernes zu sagen.
Ja, was wahrscheinlich richtig Sinn macht, denn Kirche lebt ja wahrscheinlich eher in den Gruppierungen, die sich treffen und die irgendwelche Dinge miteinander unternehmen, als in der Verwaltung.
Ja, so ist das wohl. Gut, ich denke, das war's zum Dorfklatsch, oder?
Dann machen wir jetzt ein bisschen Musik, ne?
Ich war am letzten Sonntag im Dom, abends, Zeit mit Gott, ne? Und da hat Incantamus, unsere Band, gespielt. Und die spielten dann auch zum Agnus Dei ein Lied. Da wurde gesungen: Gottes Lamm, du nimmst hinweg die Sünde der Welt. Und da habe ich mich gefragt: Was ist das denn so? Hat er die jetzt weggenommen? Und ist da keine Sünde mehr in der Welt? Und dann kam ich ins Grübeln und dann haben wir beide beschlossen, wir machen das zum Thema.
Ja, das Thema ist jetzt nicht so ganz einfach. Also diejenigen, die das so propagieren, die müssen natürlich auch sagen, was sie darunter verstehen. Denn Sünde gibt es ja immer noch genug in der Welt.
Ja, ich fürchte ja, wir kommen wieder auf die alte Erbsünde zurück, dein
Auf gar
Lieblingsthema.
keinen Fall.
Ja, okay, aber es ist doch immer noch gang und gäbe, gerade bei diesem Agnus Dei, fester Bestandteil in der Messe, dass immer wieder gesagt wird, du nimmst hinweg die Sünde, die Schuld der Welt oder in irgendeiner anderen Formulierung.
Ja, damit steht eben diese Vorstellung, dass Jesus im Grunde einen stellvertretenden Sühnetod gestorben ist. Das heißt, er hat die Sünden der Welt, unsere Sünden auf sich genommen und ist dafür gestorben.
Und das hat Gott gewollt.
Ja, klar, dafür hat er seinen Sohn geschickt.
Also das meinen wir jetzt aber nicht ganz ernst, sondern das ist die gängiges Verständnis.
Ja, das ist also schon sehr gängiges Verständnis. Das ist, glaube ich, für ganz viele Christen eine ganz basale Vorstellung.
Aber ist das nicht ein bisschen brutal? Also mein Bild von Gott, so als Vater oder Mutter, und wenn ich mir dann vorstelle, dass der plant, seinen Sohn zu opfern für andere.
Ja, die Vorstellung ist schon ziemlich krude, finde ich.
Ja,
Also
zumal
wenn
er.
man jetzt sagen würde, du bist ja Vater, ich nicht, ne? Du würdest dich mit so einer Vorstellung tragen und überlegen, ob du deinen Sohn für irgendwas opfern würdest, da würde ich schon eine Einweisung unterschreiben, um
Ja.
sicherzustellen, dass du das nicht tun würdest.
Ja, und ich glaube, eine normale Reaktion von Eltern wäre immer zu sagen, der dann lieber ich. Also, ey, dass mein Kind stirbt,
Ja.
lieber ich. Das ist so eine normale Reaktion von Eltern. Und wir haben ja eigentlich auch so ein Bild heutzutage von einem gütigen Gott, von einem gnädigen Gott, von einem Liebenden vor allen Dingen. Und die Liebe fehlt mir da so ein bisschen zu seinem Sohn, wenn er sagt, geh da durch.
Ja, also die Frage ist jetzt nochmal, wie ist das begründet? Ne? Also hat das ein biblisches Fundament zum Beispiel oder ist das erst später gekommen? Ne? Das wären ja so Fragen, die man sich da stellen könnte auch.
Ja, lass sie uns doch mal stellen. Wie
Mir
findest du
ist
denn
gerade
inner.
noch eingefallen, ne, dass ich irgendwie mal durch die Essener Innenstadt gegangen bin und dann kam so ein junger Mann auf mich zu mit Krawatte und Anzugjacke. Und der sagte zu mir, dass Jesus für mich gestorben sei.
Und wie ging's dir damit?
Ich war ein bisschen drauf gefasst, als ich ihn sah, und habe dann gesagt, ich hätte den Verdacht, er hätte auch für uns gelebt.
Ja, das ist so deine Lieblingsrichtung, ich verstehe die sehr gut, weil wenn wir über Jesu Tod reden, habe ich jetzt auch gelernt, dann reden wir über maximal 18 Stunden seines Lebens.
Genau.
Und das Leben hat ja durchaus länger gedauert, auch sein aktives Leben.
Ja, und also jetzt würde ich ja auch dazu aufrufen, ne, aus der Bibel rauszusuchen, wo Jesus diese Vorstellung des stellvertretenden Sühnetodes selber als seine Botschaft vertritt. Das müsste er ja getan haben, wenn es für ihn sehr zentral gewesen wäre. Ne?
Gibt es ja nicht im Neuen Testament diese Sache, ist das im Garten von Gethsemane oder wo er sagt, Vater, wenn du willst, nee, lass, wenn möglich, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber wenn du willst, dein Wille geschehe oder sowas.
Ja, also nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Ja, aber das ist ja jetzt noch nicht zwanghaft ein stellvertretender Sühnetod. Ne? Also, dass Jesus seinem Tod nicht ausgewichen ist und dass er bereit war für die Botschaft von der Gottesnähe und vom Reich Gottes auch zu sterben, da würde ich auch sagen, ja, das stimmt. Und ich würde auch sagen, er ist für uns gestorben.
In welchem Sinne dann? Nicht indem er die Sünden tilgt.
Nee, aber in dem Sinne, dass ihn, also dieses Eintreten für Gottes Nähe und das heranbrechende Gottesreich, ihm das auch wert war, dafür zu sterben. Also er hätte ja abhauen können oder so, vielleicht entwischen und, ne?
Ja, ich glaube, die Chance hat er noch bis zu Pilatus, ne?
Ja.
Wahrscheinlich so, wenn die Erzählungen so ungefähr stimmen.
Da muss man sich jetzt auch klar machen, finde ich, alles, was wir in der Bibel lesen, also in den Evangelien, ne, ist natürlich schon eine Komposition, die versucht, den Tod Jesu zu deuten. Ne? Mhm. Also sie ist also sehr spät entstanden auch, ne? Viele Jahrzehnte nach seinem Tod. Und ich glaube, man muss sich klar machen, dass für die Jüngerinnen und Jünger Jesu der Tod Jesu eine absolute Katastrophe war und eigentlich ein Zeichen dafür, dass er gescheitert ist.
Ja gut, sie waren ja auch sehr verzweifelt, das kennen wir ja von den Geschichten, die nach seinem Tod oder erzählt werden, ne? Dass sie zusammensitzen, dass sie sich einschließen, dass sie Angst haben, all das sind ja so Folgen, die kennen wir auch, wenn liebe Menschen sterben, dass man echt die Schnauze voll hat sozusagen.
Ja, und also die hatten natürlich noch wahrscheinlich mehr auf ihn gehofft und auf ihn gesetzt. Ne? Und jemand, der so elend am Kreuz verreckt, also hingerichtet wird von der Besatzungsmacht, der kann nicht der Messias und der König Israels sein. Ne?
Und der Retter.
Genau.
Also ist ein schwacher Retter eigentlich.
Ja.
Ist das das Faszinierende an dem Mann, dass er sich so schwach gibt auch?
Ja. Also weil ich finde es eher, also ich weiß gar nicht, ob ich so ein schwaches Bild von ihm zeichnen würde, ne, sondern er hat alles auf eine Karte gesetzt und er ist diesem Tod eben auch nicht ausgewichen. Ich vermute, das tun einige Exegeten, wir wüssten nichts von ihm, wenn er das getan hätte, also wenn er abgehauen wäre und seinem Tod ausgewichen wäre. Und die ersten Glaubenszeugnisse, also die so Kurzformeln, die eben den Glauben bekennen, die heißen ja nicht, dass er praktisch in einen Sühnetod gestorben ist, ne, sondern dass er gestorben ist und Gott ihn auferweckt hat. Also näher hin noch, wir haben ihn getötet, Gott hat ihn erweckt, um seine Botschaft sozusagen zu bestätigen.
Ja, da haben wir uns, glaube ich, schon mal mit beschäftigt und ich habe schon wieder vergessen, worauf wir uns da geeinigt haben mit der Auferstehung und Auferweckung, wie das denn war. Aber unser Thema ist ja heute gestorben für unsere Schuld, Fragezeichen.
Ja.
Und da wollen wir auch so ein bisschen bleiben. Ist ja gar nichts dran dann?
Ich weiß es nicht.
Ich meine, ich habe es so gelernt, ich glaube es so nicht. Ich gehöre trotzdem zu dem Laden. Eigentlich bin ich dann gar nicht mehr katholisch, oder?
Ja, das wäre genau die Frage. Ne? Also ist diese Vorstellung so zwingend, dass man ohne sie nicht Katholik sein kann oder Christ sein kann, das glaube ich nicht. Denn also ich empfinde das nicht als so zwingend, was mir im Neuen Testament da begegnet, dass ich glauben würde, dass Gott dieses Opfer oder wie auch immer man das nennen möchte, gebraucht hätte. Ne? Davon hat Jesus nie gesprochen, dass er das für zwingend hält, ne? Sondern er hat eben einen Gott betont, der Güte ausstrahlt und der für jeden da ist und jede.
Ja, ich überlege gerade, Holger, ob das nicht, das hört sich so nach deiner Meinung an, die mir sehr sympathisch ist, aber meinst du...
Was würde dir denn helfen, wenn ich jetzt noch ein paar gewichtigere Namen in den Ring werfen würde, die auch so denken? Also ich kann mir vorstellen, dass also ganz vielen Theologen, sowohl Neutestamentlern als auch Dogmatikern, ist diese Vorstellung vom stellvertretenden Sühnetod fremd. Es gibt natürlich Leute, die halten daran fest. Ne?
Also mir würde zum Beispiel helfen, wenn in der katholischen Messe kurz vor der Kommunion nicht gesagt würde, seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt. Das hört sich doch so an, das ist ein absolut eine wichtige Glaubensaussage.
Ja, das ist natürlich ein Bild, ne? Ich weiß jetzt nicht aus dem Stand ganz genau, woher das kommt, aber ich vermute, es kommt aus dem Judentum und es ist eben dieses Lamm, was in die Wüste geschickt wird. Und letztlich geht es dabei um Versöhnung mit Gott. Also da geht es aber nicht um Sühne unserer Sünden. Ne?
Also dieses Lamm, war das dann der sogenannte Sündenbock, oder?
Ja. Also dieser Sündenbock trägt ja praktisch die Sünden stellvertretend für alle.
Und damit sind sie weg.
Ja.
Und leben nachher weiter wie vorher.
Nein, das ist ja, also es geht um Versöhnung zentral. Ne?
Ich finde, das ist zumindest eine krude Sprache und so aus der Welt gefallen und ganz, ganz schwer nachvollziehbar alles.
Aber es muss auch jemand, der also wirklich darauf besteht, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist, ne? Der muss ja beschreiben können, was das heute bedeutet. Und ich vermute mal, dass es vielen Menschen kaum mehr zugänglich ist, dass sie da lebensmäßig nichts mit verbinden.
Und was feiern wir dann Karfreitag?
Also feiern ist jetzt natürlich viel. Wir erinnern uns an den Tod Jesu, ne? Also daran, dass jemand hingerichtet wurde. Und wahrscheinlich unter Schmerzen und ziemlich erbärmlich am Kreuz verreckt ist. Das ist eine Hinrichtung gewesen, ne? Also auch kein irgendwie rituelles Opfer oder so gewesen, sondern wirklich eine Hinrichtung durch die Besatzungsmacht. Und als Christinnen und Christen glauben wir eben, dass Gott es dabei nicht belassen wurde, sondern dass er Jesus ins Recht setzt und auferweckt. Und das ist natürlich eine Botschaft von Gerechtigkeit. Also Hans Küng hat drei, finde ich, ziemlich gute Sachen dazu gesagt. Das erste ist, dass Gott das Leid nicht will, ne? Und dass er uns nicht davor bewahrt, aber dass er uns im Leid bewahrt. Und das zweite ist, dass wir auch versuchen sollten, das Leid nicht irgendwie zu verherrlichen oder ihm so einen Glorienschein zu geben, sondern eher dagegen kämpfen. Nicht nur gegen persönliches Leid, auch gegen Strukturen und Verhältnisse, die Leid fördern. Stattdessen sollten wir uns eher einsetzen für Solidarität und mittragen, wenn andere zu leiden haben. Und das Dritte ist natürlich, dass es Leid gibt, das unausweichlich ist, dass wir dann ertragen müssen. Aber vielleicht kann uns die Botschaft, dass Gott nahe ist, auch dahin führen, dass wir das können, dass wir dieses Leid eben wirklich ertragen, wenn es sein muss.
Ja, und das ist ja, wenn man den Geschichten über Jesus glauben kann, darf, dann ist das Jesus ja gelungen. Ne? Der hat es ertragen bis zum Tod.
Genau.
Mit auch zwischendurch mal Zweifeln, ne? Am Ölberg, wenn es möglich ist, lass es doch nicht geschehen. Aber das hieß ja nicht, dass Gott gesagt hat, jetzt wirst du umgebracht.
Ja, genau. Diese Gottesvorstellung, dass er hätte seinen Sohn töten lassen müssen oder wie auch immer, ne, damit er wieder mit uns versöhnt ist, die ist mir nicht so einleuchtend. Und ich würde sagen, eben, dass Gott im Leid bei uns ist, er wird uns nicht vor allem Leid schützen. Ich glaube, er ist auf jeden Fall auf unserer Seite, wenn wir dagegen kämpfen, dass Menschen leiden.
Und daran denken wir Karfreitag.
Ich finde ja. Also.
Ja, ich weiß, wir haben, als wir angefangen haben mit den experimentellen, kreativen Gottesdiensten, da haben wir ja auch ganz konkret so Menschen, die heute leiden, deren Schicksale gezeigt und gesagt, das ist das, was heute zählt an Leid und wogegen wir im Grunde angehen müssen. Und
Ja. Also man kann ja auch ganz schlicht sagen, ne? Ich glaube nicht, dass Jesus auf die Welt gekommen ist, um für uns am Kreuz zu sterben. Das ist ja praktisch jetzt ziemlich zugespitzt die Botschaft dieser dieser Theologie. Und da würde ich sagen, nee, der hat ganz viel getan und gelebt, der hat Leute zum Lächeln gebracht, Kranke geheilt, der hat gefeiert und mit Menschen Brot gebrochen. Und das hat den ausgemacht, ne? Und dieser Moment des Todes, der ist sicher für ihn schwer und irgendwie auch wahrscheinlich unausweichlich gewesen, weil er zu seiner Botschaft gestanden hat. Aber das ist nicht der entscheidende Moment. Der entscheidende Moment ist, dass er eben das Gesicht Gottes ist und einen Gott verheißen hat, der bei uns ist, zu uns steht und uns tragen will.
Da müssen wir unser Glaubensbekenntnis aber nochmal überarbeiten, ne? Da ist, ich glaube an Gott den Vater und so weiter, seinen eingeborenen Sohn Jesus Christus, dann ist von der Jungfrau Maria die Rede und dann kommt der Tod sofort. Das Leben spielt im Glaubensbekenntnis keine Rolle.
Ja, das ist natürlich ein Problem, also geschichtlich zu erklären. Ne, darum ging es eigentlich nicht, ne? Das, also in diesem Moment. Ne? Aber es ist natürlich so und es führt zu so einem Verständnis von Jesus, dass sein Leben scheinbar nicht wichtig ist, ne?
Also würdest du sagen, dass sein Leben wichtiger war als sein Tod?
Also wenn sein Tod, ne, nicht gewesen wäre, würden wir wahrscheinlich nichts über ihn wissen, ne? Aber ich halte seine Botschaft, das, was er gesagt hat und was ihm wichtig war, in Bezug auf Gott und das Reich Gottes, die anbrechende Gottesherrschaft, das finde ich wesentlich wichtiger als seinen Tod.
Also feiern wir Karfreitag nicht, dass Gott seinen Sohn für uns hingegeben hat, sondern wir feiern, dass Jesus sein Prinzip, sein Glauben an Gott bis zum Leben, bis zum Tod durchgehalten hat.
Ja, und also feiern ist vielleicht das falsche Wort, aber wir erinnern uns daran, dass er gelitten hat und dass er gestorben ist. Das würde ich jetzt auch nicht ausblenden wollen. Ich glaube schon, dass, also wir haben, also gerade jetzt in dieser Zeit erleben wir so viel Leid. Und Situationen, die schrecklich sind, und dem ist Jesus nicht ausgewichen, weil er geglaubt hat, dass Gott ihn rettet. Das heißt übrigens der Name Jesus.
Retter.
Gott rettet.
Gott rettet. Ja, schön.
Man weiß es nicht.
Aber. Ja, ich meine, ich hoffe es. Also Gott rettet ist ja nun zumindest keine schreckliche Vorstellung. Ne?
Nein, auf keinen Fall. Aber und ich finde, dass wir uns mehr einer solchen Botschaft zuwenden können, weil es auch Jesu Botschaft ist.
Ja, ich würde sagen, danke, Holger. In diesem Sinne haben wir wieder was zum Nachdenken.
Ja.
Ich werde das jetzt mit diesem Podcast auf jeden Fall für mich nicht so abschließen, sondern das kommt immer wieder auf. Es kommt immer wieder auf. Ja, Holger, jetzt kommen wir zum Witz. Wir haben über Karfreitag geredet, über Sterben. Da haben wir auch den passenden Witz. Zwei Leute sind verstorben. Ein 80-jähriger Priester, der sein Leben lang in der Gemeinde Gott gedient hat, und ein Busfahrer, der Alkoholiker war und leider seinen Bus auch häufiger alkoholisiert gelenkt hat. Beide wollen natürlich in den Himmel klopfen, bei Petrus an die Himmelstüre. Der Priester ist höflich und lässt den Busfahrer vor. Schielt aber mit rein und da bekommt er mit, dass der Busfahrer mit einem großen Hallodri begrüßt wird. Alle kennen ihn und es ist sofort eine Bombenstimmung. Da denkt er sich mal, bist mal gespannt, wenn du da reinkommst, wie das dann ist. Aber Petrus lässt sie nicht rein. Da fragt natürlich der Priester Petrus, warum nicht? Ich habe immer gebetet, mein Leben lang war ich ein Mann Gottes. Und Petrus antwortet ihm,
ja, und du hast hunderte von Messen zelebriert, aber dabei hast du die Menschen mit deinen Predigten so gelangweilt, dass sie immer eingeschlafen sind. Der Busfahrer hingegen hier hat bei jeder seiner wagemutigen Fahrten seine Fahrgäste zum Beten gebracht.
Ja, ich meine, ich kann jetzt bestätigen, dass mich Predigten in der Regel nicht zum Beten bringen.
Also, fährst du auch Bus?
Ja, ich, und dass ich beim Busfahren auch schon gebetet habe, weil... Ja. In Alpen ein Busfahrer Ich weiß nicht, ob der betrunken war, aber der hat mal eine Leitplanke touchiert. Also die Busfahrer haben schon Möglichkeiten, was für Religion zu tun.
Also ich habe ja mal in Peru erlebt, dass die beiden Busfahrer an so einer kleinen Kapelle anhielten, kurz beten gegangen sind und dann den Bus weitergefahren
haben. Und hat geklappt.
Ich bin ja noch da.
Ja, okay. Ja, vielleicht sollten wir demnächst mal eine Sendung zum Thema Busfahren machen.
Auf jeden Fall, Bertha. Da freue ich mich.
Aber für heute war es das erstmal, liebe Leute. Wir hoffen, ihr hattet ein bisschen Spaß, aber wir hoffen auch, dass wir euch ein paar Anregungen geben konnten. Ich glaube, so ein bisschen anderen Blick auf das Sterben Jesu haben wir geworfen.
Ja, und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mitteilen möchtet, was ihr dazu denkt oder ob euch das irgendwie genehm ist oder ob ihr eher klassisch drauf seid. Und Rückmeldungen könnt ihr geben an Kirche im Dorf, ein Wort, @pfarrei-liebfrauen.de oder per Telefon und Sprachnachricht an
0171 28 11822. Jetzt bleibt uns noch Dankeschön zu sagen, Christian Devers für die Musik, wie immer.
Berthold, dir für die Moderation.
Und dir auch für die, soll ich sagen, Co-Moderation oder war das so die Hauptmoderation?
Du wolltest nicht zum Schluss noch so frech werden.
Ich glaube, du hattest heute den größeren Anteil.
Man weiß es gar nicht.
Okay, liebe Leute, Dankeschön fürs Dabeisein und macht's gut.
Tschüss.